Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaymin al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche. Souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastude.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastude.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 13. April 2023, gleich dem 24. Farwar, den 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Reihe Ramadan, Monat des Segens. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Im Reich des Freundes. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Internationaler Al-Quds-Tag. Iran fordert muslimische Einheit auf, Israel entgegenzutreten und Palästina zu unterstützen. Irans Ölminister besucht Venezuela, um Energiebeziehungen zu stärken. Saudi-Arabien und Syrien fordern Ende ausländischer Militärpräsenz auf syrischem Boden. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Internationaler Al-Quds-Tag. Iran fordert muslimische Einheit auf, Israel entgegenzutreten und Palästina zu unterstützen. Iran hat das beschämende Schweigen der Vereinigten Staaten und einiger europäischer Länder angesichts der Verbrechen und Morde Israels kritisiert und zur Einheit der muslimischen Nationen aufgerufen, um dem zionistischen Regime entgegenzutreten und das unterdrückte Volk Palästinas zu unterstützen. Das iranische Außenministerium gab am Donnerstag eine Erklärung zum internationalen Al-Quds-Tag heraus, dem letzten Freitag des heiligen Monats Ramadan, der vor mehr als 4 Jahrzehnten von Imam Khomeini, dem verstorbenen Gründer der Islamischen Republik, benannt wurde. Palästina und der Heilige Quds sind zum Symbol der Einheit in der muslimischen Welt geworden und repräsentieren die Sache der nach Recht strebenden Unterdrückten und Freiheitssuchenden aller Rassen und Religionen, hieß es darin. Das Ministerium kritisierte die sogenannten Befürworter der Menschenrechte, die tatsächlich Unterstützer des israelischen Besatzungsregimes sind, wie die USA und einige europäische Länder, dafür, dass sie ihr schändliches Schweigen zu Verbrechen und Morden Israels fortführen, dass allein in den ersten 3 Monaten des Jahres 2023 etwa 100 Palästinenser getötet hat, einschließlich Frauen und Kinder. Das Ministerium fordert alle muslimischen Regierungen und Nationen sowie die Freiheitssuchenden der Welt auf, sich zusammenzuschließen, um diesem Krebsgeschwür und Störer der regionalen und internationalen Stabilität und Sicherheit entgegenzutreten und den unterdrückten Menschen in Palästina echte Unterstützung und Hilfe zu leisten, hieß es. Die Erklärung wies auf den Schritt der Streitkräfte des kurzlebigen zionistischen Regimes in den letzten Tagen hin, die Heiligkeit der Al-Aqsa-Moschee zu verletzen und Gläubige an diesem heiligen Ort zu töten, und fügte hinzu, dass diese Aktion erneut der globalen öffentlichen Meinung das bösartige Gesicht dieses Apartheid-Regimes zeigten. Irans Ölminister besucht Venezuela, um Energiebeziehungen zu stärken. Der iranische Ölminister Javad Oji ist nach Venezuela gereist, um nach Angaben des Außenministeriums des lateinamerikanischen Landes Möglichkeiten zur Stärkung der Energiebeziehungen zwischen den beiden befreundeten Nationen zu erörtern. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung sagte das Ministerium, Oji werde venezolanische Amtsträger treffen und die Einrichtungen des staatlichen Energieunternehmens PDVSA besuchen. Die Delegation wird bis zum 14. April in Caracas sein und einen intensiven Arbeitsplan einhalten, der Treffen und Besuche in PDVSA-Einrichtungen sowie Treffen mit Regierungsbehörden umfasst, heißt es in der Erklärung. Oji hat sich bereits mit seinem venezolanischen Amtskollegen Pedro Rafael Telequea getroffen, der auch PDVSA leitet, teilte eine Quelle der Firma Reuters mit und fügte hinzu, dass der iranische Ölminister plane, die Raffinerie El Palito zu besuchen. Iran und Venezuela, die beide illegalen US-Sanktionen unterliegen, unterzeichneten im vergangenen Juni während eines Staatsbesuchs von Präsident Nicolas Maduro in Teheran ein 20-jähriges Kooperationsabkommen. Das Dokument behandelte neben anderen Bereichen der Zusammenarbeit den Energiesektor. Saudi-Arabien und Syrien fordern Ende ausländischer Militärpräsenz auf syrischem Boden. Der syrische Außenminister Faiz al-Mekdad und sein saudischer Amtskollege Prinz Faisal bin Farhan al-Saud haben ein Ende der ausländischen Militärpräsenz auf syrischen Ölfeldern und die Beendigung der Interventionen des Westens in dem arabischen Land gefordert, während die beiden Länder nach mehr als einem Jahrzehnt ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufnehmen. In einer gemeinsamen Erklärung, die nach einem Treffen der beiden Spitzendiplomaten am Mittwochabend in der Hafenstadt Jeddah am Roten Meer veröffentlicht wurde, einigten sich beide Seiten darauf, die konsularischen Dienste und Direktflüge zwischen Damaskus und Riad wieder aufzunehmen und zusammenzuarbeiten, um die regionale Sicherheit zu verbessern und alle Formen des Terrorismus bekämpfen. In der gemeinsamen Erklärung einigten sich beide Seiten auf die Notwendigkeit, dass der syrische Staat seine Kontrolle über alle seine Gebiete geltend macht und die Präsenz aller ausländischen Streitkräfte beendet. Die führenden syrischen und saudischen Diplomaten betonten die Bedeutung der Rückkehr syrischer Flüchtlinge und Binnenvertriebener in ihr Heimatland sowie die erforderlichen Schritte zur Stabilisierung der Lage in Syrien. Der syrische Außenminister landete am Mittwoch im Rahmen des ersten Besuchs eines hochrangigen syrischen Diplomaten im Königreich seit mehr als einem Jahrzehnt in Jeddah, ein wichtiges Zeichen dafür, dass sich die regionale Isolation Syriens dem Ende nähert. Mekdads Reise in das Königreich fand 2 Tage vor der Ausrichtung eines Treffens regionaler Außenminister durch Saudi-Arabien statt, der die Rückkehr Syriens in die Arabische Liga erörtern soll. China fordert USA auf, militärisch-biologische Aktivitäten im In- und Ausland zu klären. China hat inmitten von Berichten über Washingtons militärbiologisches Programm in der Ukraine die Vereinigten Staaten aufgefordert, ihren internationalen Verpflichtungen nachzukommen und Klarstellungen zu ihren militärbiologischen Aktivitäten im In- und Ausland anzubieten. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbing sagte am Mittwoch, Washington habe bisher keine überzeugende Erklärung für seine militärbiologischen Aktivitäten geliefert und multilaterale Verhandlungen zur Einrichtung eines Verifizierungsmechanismus für die Biowaffenkonvention behindert. Wir fordern die USA erneut auf, ihren internationalen Verpflichtungen ernsthaft nachzukommen, umfassende Aufklärung zu leisten und eine Überprüfung ihrer militärbiologischen Aktivitäten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes zu erhalten, sagte Wang. Die USA führen mehr militärisch-biologische Aktivitäten durch als jedes andere Land der Welt, sagte er und fügte hinzu, dass die USA das einzige Land sind, das eine Überprüfung in dieser Frage abgelehnt hat. Eine russische parlamentarische Kommission, die Washingtons militärbezogene biologische Aktivitäten in der Ukraine untersucht, kam am Mittwoch zu dem Schluss, dass die USA eine universelle genetisch veränderte Biowaffe entwickeln, die mit der eines nuklearen Winters vergleichbar ist. Letzten Monat teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass russische Truppen einige Monate nach Beginn des Militärfeldzugs Moskaus in der Ukraine damit begannen, Daten über die Rolle und Funktion von US-Biolaboren im Land zusammenzustellen. Das Ministerium sagte, dass die Dokumente den Fokus des Pentagons auf die Herstellung biologischer Waffenkomponenten und deren Erprobung an der Bevölkerung der Ukraine und anderer Staaten entlang Russlands Grenzen bestätigen. EU. Macrons Drang nach strategischer Autonomie weg von den USA findet Resonanz. Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, sagt, dass viele europäische Staats- und Regierungschefs beginnen, die strategische Autonomie des französischen Präsidenten Emmanuel Macron weg von den Vereinigten Staaten und seinen Verstoß, die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern, zu befürworten. Anfang dieser Woche sagte Macron, Europa solle seine Abhängigkeit von der Extraterritorialität des US-Dollars verringern und argumentierte, dass die europäischen Länder im Falle einer Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und China weder die Zeit noch die Ressourcen hätten, um ihre strategische Autonomie zu finanzieren. In diesem Fall werden wir zu Vasallen, warnte er, als er am Montag in seinem Flugzeug von einem dreitägigen Staatsbesuch in China mit Medienvertretern sprach und seine europäischen Führungskollegen aufforderte, selbstständig zu werden. Das große Risiko, dem Europa ausgesetzt ist, besteht darin, dass es in Krisen verwickelt wird, die nicht unsere sind, was es daran hindert, seine strategische Autonomie aufzubauen, sagte Macron damals weiter und forderte die europäischen Staats- und Regierungschefs auf, sich darauf zu konzentrieren, sich aus einem potenziellen Konflikt zwischen Washington und Peking über chinesisch Taipeh, Taiwan, herzuhalten. Während es zu Kontroversen um Macrons umstrittene Äußerungen gekommen ist, sagte Michel am Mittwoch, die Position des französischen Staatschefs, dass die europäischen Länder dem Druck widerstehen sollten, Washingtons Anhänger zu werden, sei unter den EU-Führern nicht isoliert und seine Ansichten spiegeln eine zunehmende Haltungsänderung unter den Führern des Blocks wider. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 13 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 8 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 15 Grad, Shiraz 15 Grad und Bandar Abbas 30 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamide Gholam Ali mit dem Titel Ali Jane Jahan, das heißt Ali, die Seele der Welt.
Ali گلستان شد سجاده از خون خدا. که اکنون بر جامان دقان خدا علی علی جانم علی جانم علی جان منی. هم ایمانی جهانی را هم امان منی. علی جان جهان بگشا راز نهان، مرا از این ظلمات برهان. به دلم کرده اثر علی و نیایش و
بر چرخ حقیقت آفتاب است علی، مفتاح کلید فتح باب است علی. در گوش خرد در خوشاب است علی، فرمود نبی که بوتراب است علی.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sondersendung Ramadan, Monat des Segens. Bleiben Sie dran!
Ramadan, der Monat des Segens. Die wichtigste Nacht im Monat Ramadan steht bevor. Sie ist das Herz dieses Monats. In dieser Nacht wurde der Koran als Ganzes herabgesandt. Es ist die Nacht des Lichtes und des Segens. Sie wird Qadr-Nacht genannt, Nacht der Bestimmung. Über die Bedeutung dieser Nacht spricht Gott in der Sure 97: Im Namen Gottes des Al-Ebamas, des Barmherzigen. Wir haben ihn, den Koran, in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Aber wie kannst du wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als tausende Monate. Die Engel und der Geist steigen in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn zur Bestimmung jeder Angelegenheit hinab. Es ist eine Nacht voller Heil und Segen, bis die Morgenröte sichtbar wird. Die Nacht der Bestimmung ist also mehr wert als tausend Monate. In Scharen werden die Engel in dieser Nacht herabgesandt. Wir bitten Gott, dass es uns gelingt, die wertvollen Augenblicke dieser Nacht zu nutzen. Im Vers 185 der Sure 2 heißt es: Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist. Und in dem ersten Vers der Sure 97 steht, dass die Herabsendung des Korans in der Nacht der Bestimmung geschah. Aus beiden Koranstellen schließen wir, dass die Nacht des Schicksals eine der Nächte im gesegneten Fastenmonat Ramadan sein muss. Auch aus Überlieferungen geht dies hervor. Wir sollten wirklich nicht diese wertvolle Nacht versäumen. Der Prophet Muhammad, salawatu alai, hat über die Nacht der Bestimmung gesagt: Die Nacht der Bestimmung gehört zu den letzten 10 Tagen des Monats Ramadans. Darüber, dass nicht klar ist, zu welchem dieser Tage die Nacht der Bestimmung gehört, sagt Imam Ali alaihi salam: Gott hat diese Nacht verborgen, damit ihr sie noch mehr beachtet. Denn wenn ihr wüsstet, welche Nacht genau es ist, würdet ihr nur nach dem Segen dieser Nacht suchen, an diesem Abend die gottesdienstlichen Handlungen verrichten und die anderen Nächte vergessen. Imam Sadiq a.s. hat zu einem seiner Gefährten namens Abu Basir über den Segen dieser einmaligen Nacht gesagt: In der Nacht der Bestimmung werden die Ereignisse, die Tode und das Einkommen bis zum nächsten Jahr, nämlich bis zur nächsten Nacht der Bestimmung, festgelegt. Du solltest in der 21. und 23. Nacht des Monats Ramadan die Nacht des Schicksals sehen. Steh im Gebetsdienst und gestalte diese beiden Nächte so gut du kannst bis zur ersten Morgenröte. Da sagte Abu Basir: Wenn ich nicht beim Gebet stehen kann, was soll ich dann tun? Da sagte der Imam: Verrichte das Gebet im Sitzen. Widme dich auf jede Weise, die dir möglich ist, der Gottesanbetung, denn die Tore des Himmels wurden geöffnet, Satan ist angekettet und die gottesdienstlichen Handlungen der Gläubigen werden angenommen. Abu Basir stellte nacheinander weitere Fragen an Imam Sadiq a.s., um noch mehr über die Nacht des Schicksals zu erfahren. Der Imam unterstrich bei seinen Erklärungen die Bedeutung dieser Nacht und sagte: Selbst ein Kranker sollte die wertvollen Augenblicke dieser Nacht mit ihrem Segen nicht versäumen.
Menschen, die mit Wissen und Erkenntnis gesegnet sind, erkennen, was ihre Aufgabe in dieser Nacht ist. Manchmal ist die Wirkung der Nacht der Bestimmung auf einen Menschen und sein Schicksal so groß, dass sie nicht nur ein Jahr, sondern ein Leben lang anhält. Aber auch diejenigen, die nicht eine solche Ebene oder Spiritualität erreichen, haben an dem immateriellen Segen dieser Nacht teil. Es liegt an jedem Einzelnen, wie sehr er sich wandelt. Es hängt davon ab, wie gut er sich darauf vorbereitet hat, aus dem Segen dieser Nacht zu schöpfen.
das Gott dienen und beten in dieser Nacht. Die Anflehung und das Nachdenken werden sicherlich deshalb betont, weil es von der Anstrengung des Menschen in dieser großartigen Nacht abhängt, wie viel er aus ihrem Segensflut schöpfen kann. In dieser Nacht ist es am wichtigsten, sich von der Gleichgültigkeit, Ignoranz und dem Irrtum abzuwenden und nachzudenken. Was könnte in dieser Nacht, die mehr wert ist als 1000 Monate, besser sein, als über das eigene Schicksal nachzudenken, sich das bisherige Leben vor Augen zu halten und die eigenen Schwächen neben den Stärken festzustellen? In dieser kostbaren Nacht kann der Mensch für ein besseres Morgen planen, um auf die breite Bahn zum wahren Glück zu gelangen. In diesen edlen Augenblicken kann er seine Einstellung zum Leben ändern. Durch das Lesen im Koran und durch die besonderen Gebete in dieser unschätzbaren Nacht nimmt der Mensch Verbindung zu Gott auf. Die Menschen versammeln sich in der Moschee, um in einer wunderbaren spirituellen Atmosphäre bis zur ersten Morgenröte Gott zu preisen und ihn um Vergebung zu bitten. Die Betenden bitten Gott bei dem Koran und bei seinen edlen Namen, dass er sie vor dem Inferno rettet. Eines der bekanntesten Gebete in der Nacht des Schicksals ist das Doye Dushane Kabir. Es ist von sehr edlem Inhalt. Wir preisen diesen Gebet Gott wegen seiner Größe und hoffen auf seine Vergebung. An einer Stelle heißt es: O Wegweiser der Verirrten, o den dich die Rufe der Rufenden erreicht, o du, der du schnell denen zur Hilfe eilst, die Hilfe suchen, und denen Zuflucht bietest, die Zuflucht suchen. O der du denen Schutz bietest, die sich fürchten, oder der du denen Gläubigen hilfst, der du dich der Bedürftigen erbarmst und den Sündern Schutz bietest, hilf, hilf, rette uns aus dem Feuer, o du mein Herr. Zu Lebzeiten des Moses a.s. gab es einen Mann, der trotz hohen Alters noch immer nicht an Gott glaubte. Eines Tages sagte er spöttisch zu Moses: Gehst du wieder zum Berg, um Gott anzuflehen? Moses bejahte. Da sagte er: Ich habe eine Botschaft für deinen Gott. Ich möchte, dass du ihm ausrichtest: Ich brauche dein Gottsein nicht und auch nicht dein tägliches Brot. Moses war sehr traurig, aber er schwieg und setzte seinen Weg fort. Am Berg Tur angelangt, warf er sich vor Gott nieder und pries ihm wegen seiner Größe. Schließlich wollte er wieder umkehren, als sein Ruf erschallte: O Moses, warum sagst du mir nicht, was mir mein Diener, der sich von mir abgewandt hat, ausrichten lässt? Moses sagte verlegen: O Gott, du weißt doch besser, was er gesagt hat. Wieder kam ein Ruf: Geh und sag ihm, wenn du dich über mein Gottsein schämst, so schäme ich mich nicht über einen Diener wie dich. Du möchtest mein tägliches Brot nicht haben, während ich, ohne dass du mich darum bittest, dein tägliches Brot schicke. Moses richtete dem alten Mann die Botschaft aus. Da verspürte dieser plötzlich, wie gütig Gott ist. Ihm gingen die Augen auf und er sagte beschämt: O Moses, ich habe mein Leben vertan und war mir nicht bewusst, wie großherzig dein Gott ist. Ich bitte dich, bring mir die Religion Gottes nahe.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Abdul-Husseini mit dem Titel Ocharin Namaze Mula, auf Deutsch Das letzte Gebet von Ali. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Im Reich des Freundes. Weiterhin guten Empfang. Der Monat Ramadan ist der auserwählte Monat Gottes. In diesem Monat sind die Tore der göttlichen Barmherzigkeit weit geöffnet und die Tore der Hölle verschlossen. Imam Ali, Friede sei mit ihm, sagt: Die Vorrangigkeit dieses Monates gegenüber anderen Zeiten ist wie die Vorrangigkeit der Angehörigen des Hauses des Propheten, Friede sei mit ihm, gegenüber den anderen Menschen. Seine Tage sind die besten Tage und seine Nächte die besten Nächte und seine Stunden die besten Stunden. Im Vergleich zu ihm sind alle klein und völlig unscheinbar. Mit welchen Beschäftigungen verbringen wir diese besten Tage, Nächte und Stunden? Sollten wir sie wirklich wie die anderen Zeiten in unserem Leben verlaufen lassen? Gott hat den Monat Ramadan eingerichtet und die Belohnung jedes religiösen Werkes in ihm um ein Vielfaches erhöht, damit wir uns beeilen, den Weg zum wahren Glück und zum wahren Gottdienen zu gehen und unseren Glauben stärken. Lasst uns in diesem Monat, der der beste aller Monate ist, die besten Werke unternehmen und Tag und Nacht mit ihnen verbringen. Neben dem täglichen Ritualgebet und dem Fasten, welche uns zur Pflicht gemacht wurden, gibt es noch viele religiöse Werke, die wir freiwillig vollbringen können, wie die Verlesung des Korans, Spenden an Bedürftige, Einladen zum Fastenbrechen und ähnliches. Gibt es unter diesen Werken etwas, was ganz besonders wertvoll ist? Imam Barir, Friede sei mit ihm, sagt: Kein Gottdienen ist bei Gott besser als dass ein Diener Gott um das bittet, was bei ihm bei Gott ist. In den Augen von Imam Barir, Friede sei mit ihm, ist von den freiwilligen Werken, also die Anflehung Gottes, das Beste. In dem letzten Vers der gesegneten Sure Furqan, Sure 25, fordert Gott ja auch seinen Propheten auf, wie folgt zu verkünden: Mein Herr kümmerte sich nicht um euch, wenn nicht euer Bittgebet zu ihm wäre. Ebenso hat Imam Ali, Friede sei mit ihm, gesagt: Bei Gott, dem Höchsterhabenen, ist das Bittgebet das beste Werk. Im Vergleich zu ihm sind alle klein und völlig unscheinbar. Nun fragt es sich, welches die besten Bittgebete und Anrufungen sind. Die beste Anrufung ist ein Bittgebet, welches zur besten Zeit, am besten Ort und natürlich im besten Zustand gesprochen wird. Eine der besten Zeiten ist der Monat Ramadan und einer der besten Zustände der Zustand des Fastens. Ein vollendetes Bittgebet besteht aus mehreren Abschnitten. Einer der wichtigsten davon enthält die Preisung Gottes. Eine Form der Preisung Gottes ist das Gedenken an seine Größe und Einheit. Diese Preisung in den Anrufungen gehört zu den Zeichen für die Gläubigkeit. Gemäß Imam Ali, Friede sei mit ihm, erfolgt der Glaube auf drei Stufen, und zwar sind dies die Erkenntnis mit Verstand und Herz, das mündliche Bekenntnis und der praktizierte Glaube. Sie bekennen bedeutet ganz allgemein vor einer höheren Instanz etwas zugeben, für wahr erklären oder bestätigen. Das mündliche Bekenntnis zum islamischen Glauben besteht darin, dass wir bezeugen, dass es nur den einen Gott gibt, dass wir bestätigen, dass der Prophet wahrhaftig ist und sein Buch die Wahrheit enthält. Dies muss ein Schwerpunkt in unserem Bittgebet sein. Wir können uns ein Beispiel am Propheten und den Imamen aus seinem Hause nehmen. Die Bittgebete der großen Vorbilder und Makellosen des Islams spiegeln nicht nur ihren festen, aufrichtigen Glauben an die Einheit Gottes wider. Sie sind auch eine Anleitung für uns, wie wir Gott anrufen und anflehen sollen und wie wir unsere Gotteskunde vergrößern können. Im Vergleich zu ihm sind alle klein und völlig unscheinbar. Jeder Gläubige besitzt entsprechend seiner geistigen Fähigkeiten Kenntnis von Gott. Allerdings ist diese Kenntnis mit Mängeln behaftet und darauf beschränkt, wie viel der jeweilige Mensch versteht. Die beste Gotteskunde ist daher das, was Gott, der Höchsterhabene, über sich selber im Koran sagt und auch der Prophet und die Imame, die mit der Quelle der Offenbarung verbunden sind, vermitteln uns Kenntnisse von Gott. So hat Imam Hadi, Friede sei mit ihm, über die Eigenschaften Gottes gesagt: Gott, der Höchsterhabene, sollte nicht beschrieben werden, außer mit dem, womit er selbst sich beschrieben hat. Wie sollte auch jenes Wesen beschrieben werden, das die Sinnesorgane der Geschöpfe nicht in der Lage sind wahrzunehmen und welches Vorstellungen und Fantasien nicht erreichen können und dessen Wahrheit die Gedanken nicht zu erschließen vermögen, und für das der Horizont des menschlichen Blickfelds niemals ausreichen würde. Trotz all seiner Nähe ist er fern, und obwohl er so fern ist, ist er nah. Er hat alle Eigenschaften hervorgerufen, und sein Wie lässt sich nicht beschreiben. Er hat alle Orte erschaffen und selber keinen Ort. Er steht über dem Wie und dem Wo. Er ist einzigartig, ohne Gleichen. Er ist herrlich und alle seine Namen sind heilig und rein. Im Vergleich zu ihm sind alle klein und völlig unscheinbar. Gäbe es nicht die Beschreibung Gottes des Höchsterhabenen durch seine Freunde und die Makellosen aus dem Hause des Propheten, wäre der Mensch mit seinem eingeschränkten Verstand und Wissen wirklich selber nicht in der Lage, einen Weg zu finden, um die göttlichen Attribute kennenzulernen. Die Wahrheit, dass Gott am Anfang von allem Sein steht und der Schöpfer aller anderen Wesen ist, steht zu Beginn unserer Vorstellung von Gott. Alles stammt von ihm, aber er stammt nicht von etwas anderem, und es gibt nichts, was sich mit ihm vergleichen ließe oder ihm ähnlich wäre. Der nächste Schritt bei der Erkenntnis Gottes ist die Erkenntnis von der Wahrheit, dass Gott ewig ist. Er war seit eh und je und wird immer sein. Es gibt weder Anfang noch Ende für ihn. Daher braucht er auch keine Töchter oder Söhne, so wie die Menschheit eine nachfolgende Generation braucht, um erhalten zu bleiben. Gott bleibt aufgrund seiner selbst beständig. Daher sprechen wir nach seiner Dankespreisung und nach seinem Lob im Gebet der Eröffnung zum Fasten. Der Dank gebührt Allah, der keine Gefährtin oder Nachkommen angenommen hat, der keinen Teilhaber in seinem Königreich hat und keinen Beistand hat aus Schwäche. So verheiße ihn als der Größte. Hier bestätigen wir, dass Gott davon rein ist, einer Gemahlin oder eines Kindes zu bedürfen. An dieser Stelle im Gebet erinnert sich der Mensch daran, dass der Prophet Jesus Christus, Friede sei mit ihm, von einigen als Sohn Gottes betrachtet wird, oder dass die Götzendiener auf der arabischen Halbinsel die Engel für die Töchter Gottes hielten. Gott ist der einzige Herrscher über alle Geschöpfe und über alles Sein. Er plant die Angelegenheiten des Daseins im Voraus. Alle Dinge liegen in seiner Hand. Er hat keinen Teilhaber, denn jedes Geschöpf wurde von ihm erschaffen. Wie sollte eines der Geschöpfe Teilhaber seines eigenen Schöpfers sein? Keiner ist so groß und erhaben wie Gott. Im Vergleich zu ihm sind alle klein und völlig unscheinbar. Dieser mächtige und einzigartige Gott hat uns so viele Gaben zur Verfügung gestellt, dass wir sie nie aufzählen könnten. In der Überlieferung steht, dass Prophet Moses, Friede sei mit ihm, aufgefordert wurde, für alle Gottes Gaben zu danken. Da sagte er: O Herr, ich danke für jede Gabe von dir, und dieses Danken ist selber auch eine Gabe, die du mir verliehen hast, und für die ich wieder danken muss. So bin ich nicht in der Lage, richtig zu danken. Gott sprach: Nun hast du wirklich gedankt. Wahrer Dank ist dann gegeben, wenn du spürst, dass du nicht vermagst, für meine Gaben zu danken. In diesem erleuchteten Augenblicken erheben auch wir die Hände zum Gebet und sagen: وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا مَعَ حَمْدٍ كُلِّ حَامِدٍ وَشُكْرًا يَقْصُرُ عَنْهُ شُكْرُ كُلِّ شَاكِرٍ. Dein ist die Dankpreisung, eine Dankpreisung, die miteifert mit der Dankpreisung jedes Dankpreisenden, und eine Dankpreisung, an die keine der Dankpreisungen eines Dankpreisenden heranreicht. Aus dem Gebet 47, Sahifa Sajjadia. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Musik.